Herzlich willkommen beim Podcast Der fühlende Mann. Ich bin Felix und zeige dir deinen Weg zum Herzensmensch und zur göttlichen Männlichkeit. Ganz egal, ob es um Beziehungen, Gesundheit, Unzufriedenheit im Beruf oder ganz einfach ums Glücklichsein geht. Wir Männer dürfen lernen, unsere Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken, um wirklich frei zu sein. Also komm mit auf eine Reise zu dir selbst. Kein oberflächliches Gerede, nicht kompliziert, sondern hautnah. Hier geht es um Real Talk, von Mann zu Mann.
Am 2.1.2022 ging es weiter, Richtung Perpignan. Und mit dem Auto bog ich dann irgendwann von der Küste ab. Eine Stunde durch den Wald. Ja, ich muss es gerade nochmal laut wiederholen. Es war wirklich eine Fahrt, auf der ich nichts gesehen habe. Also, das heißt schon die Straße, aber sonst einfach nichts. Da war kein Supermarkt, keine Tankstelle, kein gar nichts. Nur eine relativ schmale, nicht mehr als eine neue Straße. Und da war ich auf dem Weg zum Retreat-Zentrum. Rangyung Yeshi Gomde Pyrenees. So, wahrscheinlich spreche ich das jetzt falsch aus. Aber so hieß das Ding nun mal. Eine Straße führte zu diesem Zentrum und ich wusste vorher schon aus der E-Mail, in der ich informiert wurde, ich soll bitte rechtzeitig vorher tanken. Und auf jeden Fall auch vorsichtig fahren, denn links geht es steil den Abhang runter und rechts meistens ziemlich weit nach oben. Felsen, Berge. Ja, jetzt bin ich wirklich richtig in den Pyrenäen. Nicht umsonst wurde dieses buddhistische Kloster an einem Ort gebaut, der abgelegen ist, der abseits ist, von allem Trubel, von allem, was irgendwie ablenkt. Und gleichzeitig ist dieser Ort auch noch an einem magischen Berg. Das Einzige, was einem auf diesem Weg zu diesem Kloster begegnen, sind winzige Dörfer, wenn man das überhaupt schon so nennen kann. Es sind nur ein paar Häuser meistens, die irgendwo zusammenstehen, durch die sich eine Straße entlang schlängelt, mal berghoch, mal bergrunter, und meistens auch nur ein Auto auf dieser Straße Platz hat. Das heißt, wer entgegenkommt, muss ausweichen oder ein Stück zurückfahren. Wichtig ist nur, dass man den sieht, der entgegenkommt, und zwar rechtzeitig. Mehrmals habe ich mich gefragt, ob mein Auto das überhaupt schafft. Nun immerhin mit 150.000 Kilometer auf dem Tacho hat dann doch irgendwann nach vielen Kurven, nach Hoch- und Runterschalten, nach Auf und Ab irgendwas angefangen zu klackern. Ja, irgendwas. Und ich wusste nicht was. Ich hatte nur gehofft, hoffentlich passiert nichts. Nun, eins muss man den Franzosen zugutehalten, es gibt überall Handyempfang, auch in der tiefsten Prärie, das heißt den ADAC oder wie auch immer das Ding in Frankreich heißt, hätte ich natürlich rufen können. Angekommen sehe ich es, links an der Straße unübersehbar, ein relativ großes Gebäude, das nicht unbedingt erstmal wie ein Kloster aussieht, aber durchaus mit einem Schild die Besucher herzlich begrüßt. Und ja, als kleines Willkommensgeschenk bin ich dann auch nach so vielen tausend Kilometern, die ich gefahren bin, auf dem letzten Meter, nämlich auf dem Parkplatz, gegen einen Baum gefahren. Naja, nicht ganz, also gegen einen Ast eines Baumes, der zwar nicht mein Auto traf, aber durchaus das Fahrrad, das drauf stand und das ich fast schon vergessen hatte. Zum Glück ist das Fahrrad stabil und auch der chinesische Dachträger hat alles gut mitgemacht. Letztendlich konnte ich das Ganze dann relativ schnell wieder richten, den Ast irgendwie absägen und alles war wieder gut. Das heißt, theoretisch wieder bereit für die Weiterfahrt. Wenn ich also so mein Dachgepäckträger richte, kommt auch schon Emse, die mir geschrieben hat, die so, sich so ein bisschen um das Management der Gäste in diesem Haus kümmert, mit zwei Hunden auf mich zu. Und begrüßt mich recht herzlich. Schlägt mir dann relativ schnell auch vor, gleich doch Mittagessen zu gehen mit den anderen Bewohnern, die ich dann auch gleich kennengelernt habe. Wir betraten das große Gebäude und ich machte Bekanntschaften mit Menschen aus Tschechien, Österreich, China und den Niederlanden. Nach einer kurzen Führung durch verschiedene Stockwerke und auch den heiligen Raum, in dem gebetet wird und auf den ich nachher nochmal zurückkomme, zeigt sie mir meine Kabine. Die ist nämlich nicht im Haus, sondern außerhalb. Deswegen auch der Name Kabine. Mehr war nicht frei, beziehungsweise alle Zimmer waren belegt. Und von außen machen diese Kabinen durchaus einen schönen Eindruck. Sie sind recht klein, mit Holz gebaut und eine Gasheizung, also mit einer Gasflasche, die ist durchaus drin. Natürlich gibt es auch ein Bett und das Wichtigste, um dort die Nacht zu verbringen. Viel mehr, allerdings mindestens auf Dauer, aber auch nicht, vor allem nicht im Winter. Denn es gibt kein Licht, also kein Strom und auch keine Sitzgelegenheit, kein Tisch oder Stuhl. Nach der Führung und das Herrichten meiner Kabine bin ich dann relativ schnell zum Küchendienst eingeteilt worden, beziehungsweise habe mich da selbst eingeteilt. Denn dieses Kloster, das lebt von der Gemeinschaft und von der Freiwilligkeit aller mitzuwirken, bei Frühstück, Mittagessen, Abendessen, beim Renovieren von bestimmten Dingen, von handwerklich begabten und weniger begabten Teilnehmern, die ihre Zeit dort verbringen und das zwischen wenigen Tagen, Wochen, Monaten bis hin sogar zu 3 Jahren. Ja, tatsächlich ein Österreicher, den ich getroffen habe, lebt dort seit 3 Jahren. Und je mehr man arbeitet am Tag, desto günstiger wird der Aufenthalt. Das heißt, er reduziert sich, wenn man 2, 4 oder sogar 6 Stunden seiner Arbeitszeit zur Verfügung stellt. Natürlich muss auch wirklich irgendwo etwas zu tun sein. Also es muss einfach letztendlich dann passen mit dem, was man auch kann. Kurz nach dem Abendessen findet das tägliche Abendmantra im Gebetsraum statt. Der Gebetsraum, das ist ein heiliger Raum im 3. Stock, also ganz oben in dem Gebäude, den man nur barfuß oder eben mit Socken betreten darf. Es gelten dort bestimmte Regeln und alles ist bunt mit Teppichen und gemütlich hergerichtet, während ganz vorne im Raum eine Art Altar, würde ich es beschreiben, steht. Also der Platz, wo der Lama sitzt. Rundum hat jeder dann einen kleinen Hocker, auf dem aber nicht jeder sitzt, sondern seine Gebete dort ausbreitet, also die Vorlagen, aus denen man später liest. Man sitzt dort, also auf, oder besser gesagt, im Schneidersitz und lauscht dem Lama, auch wieder falsch gesagt, man spricht eigentlich mit. So, ihr seht schon, so ganz der Experte bin ich noch nicht. Aber es gibt so verschiedene Chandren und das ist dann letztendlich so eine Art von Beten, eine Art Mantra, die man immer wieder bzw. vor sich hin mal lauter, mal leiser liest. Und zwar in einem Text, der auf ausgedruckten kleinen Zettelchen, würde ich sagen, mal mindestens 300 Seiten umfasst. Dieser Text fängt nicht immer bei Seite 1 an und die ursprüngliche Schrift, also in Sanskrit, das kann sowieso wahrscheinlich keiner lesen. Deswegen ist das unten übersetzt in Englisch, um es mindestens zu verstehen. Erst später wurde mir klar, dass das Lesen dieses Textes, dieses Sanskrits, wie eine Art Meditation sein kann, aber nur, wenn man auch so ein bisschen wirklich hineinkommt. Das fiel mir durchaus am Anfang deutlich schwer. Und ich glaube, das haben auch die anderen Teilnehmer gemerkt, dass ich wie wild in meinen Texten blätter, während schon alle beginnen. Aber worauf eigentlich? Auch das hat mich überrascht, denn die Stimme kam aus Lautsprechern. Ja, der Lama, der war nämlich nicht vor Ort in diesen Tagen, sondern hat über eine Online-Verbindung, man muss wieder bedenken, mitten in den Pyrenäen, aus Österreich, glaube ich zumindest, aus seinem Hauptzentrum gesprochen. Also haben wir ihn nicht gesehen, aber mindestens gehört. Und relativ schnell hat er dann auch angefangen. Manchmal, um eine Seite zu nennen und manchmal auch nicht. So, wie nun zurechtfinden in 300 Seiten Sanskrit, die man weder lesen noch verstehen kann und selbst das Englische darunter mein Verständnis von Schulenglisch bei weitem übertrifft. Immer wieder habe ich dann also versucht, so zu tun, als würde ich mitlesen, und selbst wenn mir dann klar war, wo wir jetzt sind, war ich doch nach wenigen Sekunden wieder raus. Denn die Geschwindigkeit, in der der Lama gesprochen hat, mal schnell, mal leise, mal weniger deutlich, mal deutlicher, mal mit etwas Schmatzen und mal etwas Nuscheln, hat so ziemlich jede Konzentration von mir überfordert, die ich dafür aufbringen konnte. Eine Frau, die offensichtlich ein bisschen Mitleid mit mir hatte, kam dann irgendwann zu mir rüber. Wir saßen relativ weit auseinander an diesem Abend, weil wir nicht so viele waren, und hat mir gezeigt, auf welcher Seite wir waren. Ich habe mich bedankt und war nach 30 Sekunden sowieso wieder total verloren. Also habe ich so im Augenwinkel immer beobachtet, wann blättern die anderen um, habe dann auch umgeblättert, vermutlich aber an einer ganz anderen Stelle als alle anderen. Ich weiß auch nicht, ob alle das so mitbekommen haben, ob alle immer voll im Text dabei waren. Wie gesagt, man hat es ja nicht verstanden. Nun ja, die Erfahrung war interessant, dachte ich nach 10 Minuten. Nach 20 Minuten in diesem Text wurde es langsam ein bisschen unbequem, auf den beiden Pobacken zu sitzen. Nach 30 Minuten habe ich überlegt, also jetzt wüsste ich schon mal gern wieder, wo wir sind. Nach 40 Minuten habe ich dann angefangen, so meine eigenen Passagen Stück für Stück zu übersetzen und trotzdem nicht wirklich viel aus dieser schriftlich zusammengefassten Sprache verstanden. Nach 50 Minuten wurde ich ungeduldig und dann war es endlich auch vorbei. Ja, nach einer Stunde. So schön diese Erfahrung auch war, eine Stunde reicht. Am nächsten Morgen wurde mir dann mitgeteilt, dass es zur Feier und gleichzeitig auch zum Andenken an einen wohl verstorbenen Lama, also die Feier war wohl das Jubiläum und wie gesagt, irgendwie sind da wohl viele Dinge auf einen Tag gefallen. Man bedenkt, dass man in 2 Tagen nicht eine Stunde meditiert, sondern das Ganze ausweitet auf 3 bis 4 Stunden. Innerlich habe ich mich da schon verabschiedet und habe freundlich genickt und gesagt, ich überlege es mir, ob ich da teilnehme. Ja, eine unglaublich schöne, intensive und interessante Erfahrung, aber es soll nicht, natürlich, nicht die einzige gewesen sein. Wobei ich auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie lange ich denn eigentlich bleibe, wie viele Tage es sein werden am Ende. Denn ein bisschen hatte ich mir schon erhofft, dass es eine Art Einführung, eine Art Gemeinschaft gibt, wo man sich gegenseitig hilft, unterstützt, und das war sicher auch vorhanden, aber weniger das Unterhalten untereinander. Und auch das wurde mir erst später klar, dass dies ein Kloster ist, was für Fortgeschrittene eher geeignet ist als für Anfänger. Also für jemand wie mich, der irgendwo wild in seinen Skripten rumblättert, doch etwas zu überfordernd ist, ohne einen Kurs vorher absolviert zu haben, der durchaus auch mal 2 Wochen gehen kann, aber nun mal zu diesem Zeitpunkt gerade keiner angeboten wurde. Die ganze Mühe und das ganze Dranbleiben wurde aber schon am selbigen Tag belohnt. Besser gesagt, eigentlich am nächsten Morgen, denn es war ja bereits dunkel, aber beim Aufstehen, als ich aus diesem Panoramafenster aus meiner Kabine rausschaute in die Berge, da sah ich diesen wunderbaren, unglaublich roten, hell leuchtenden Sonnenaufgang. Wunderschön. Und sonst nichts als Natur. Hat man die Türe aufgemacht dieser Kabine, dann hat man die Natur auch noch hören und spüren können. Kein Auto, keine Menschenseele, weit und breit. Und deswegen habe ich diesen zweiten Tag gleich genutzt, um ein bisschen Rad zu fahren. 3 Stunden, besser gesagt, 3 Stunden sind es geworden. Und es ist lange her, als ich so lange am Stück Radfahren war. Ich habe mich unglaublich gut gefühlt und das, obwohl es, ja, mindestens 1,5 Stunden nur bergauf ging. Zu einem schneebedeckten Berg, das heißt, es waren rund um die 1000 Höhenmeter, die ich zurückgelegt habe. Besser gesagt, es war der Weg zur Capella de Santa Anna. Ein wunderschöner Weg. Ein langer Weg. Und ich habe in diesen 3 Stunden vielleicht 2 Menschen getroffen. Oben angekommen am Gipfel mit meinem Mountainbike war es wieder die Ruhe, die Stille, all das, was einen verbinden kann mit der Natur, wenn man sie denn genießt, wenn man sie wertzuschätzen weiß und sich einen Moment auch eine Auszeit nimmt, eine Zeit für sich selbst. Und das habe ich auf dieser Strecke mehrmals gemacht. Ich bin an verlassenen Gebäuden, wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen, an denen nicht mehr viel, ja, war. Außer ein paar Mauern, die drumherum standen und ein paar Andenken bzw. Gegenstände, die durch die verschmierten Scheiben zu sehen waren. Vorbei an Wäldern und Wiesen ging es dann irgendwann auf schmalen, auf breiten, auf steilen und auf weniger steilen Wegen wieder Stück für Stück zurück mit dem Mountainbike Richtung Kloster. Beim Mittagessen habe ich dann eine Person getroffen, der ich letztendlich auch zu verdanken habe, überhaupt hier, genau an diesem Ort, gelandet zu sein. Und ich nenne ihn jetzt einfach mal in dieser Folge Matthias, denn ja, ich weiß nicht, ob er mit Namen genannt werden möchte. Matthias ist eine ganze Zeit schon in diesem Kloster und hat dort seinen persönlichen Rückzugsort, seinen Glückseligkeitsort gefunden. Und es war unglaublich spannend, sich mit ihm auszutauschen auf einem Spaziergang, den wir gemeinsam gemacht haben und so den Mittag zusammen verbracht haben. Ich war ihm auch unglaublich dankbar, dass wir überhaupt uns begegnet sind, denn er hat eigentlich für diese Woche beschlossen zu schweigen. Das haben übrigens viele getan, die für eine Woche einfach mal nichts sagen, kein Wort und deswegen trotzdem natürlich irgendwie Kontakt mit den anderen aufnehmen, mit Lächeln und ganz ohne Worte. Aber für sich so ein kleines Schweige-Retreat absolvieren. Und das hat Christian auch gemacht, nur mit Ausnahme von diesem Nachmittag, an dem er mir dann erzählt hat, was seine Erfahrungen waren. Wie er sich wohlfühlt, wie er Stück für Stück in der Meditation und all seinen Praktiken vorankommt. Und dass er so pro Tag um die 3 Stunden in seinem kleinen Zimmer, das er eben auch in diesem Haus hat, meditiert. Verbunden ist und Mentoren hat, im Austausch mit Lamas und auch aufsteigt in verschiedenen, ich nenne es jetzt mal, ja, Rängen, weil das ist wahrscheinlich jetzt das falsche Wort. Sagen wir mal, einfach weiser wird in dem, was er tut und Erkenntnisse sammelt. Spannend. Spannend, wie man doch so lange von der Zivilisation entfernt leben kann und möchte. Und als wäre das nicht genug, hat er noch beschlossen, für die nächsten 3 Jahre vollkommen mit sich zu sein und eine Art Schweige-Retreat zu machen. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich das richtig verstanden habe, dass es wirklich 3 Jahre am Stück sein sollen, aber ich habe ihm auf jeden Fall viel Erfolg gewünscht bei dem Ganzen, was er da vorhat. Für mich undenkbar. Und meinen vollkommenen Respekt, dass er sowas ganz sicher schaffen wird. Beim Zubettgehen sind mir einige Gedanken durch den Kopf, wie die verschiedenen Menschen, die hier zusammentreffen, wohl bisher gelebt haben, was sie hier erfahren, was sie auch mit mir teilen und vor allem, aus welchen unterschiedlichsten Winkeln der Welt und aus welchen Gründen sie hier gelandet sind, so wie ich auch. Allerdings sollte es bei mir kein allzu langer Aufenthalt werden, denn ich habe gespürt, irgendwie passt das noch nicht ganz. Irgendwie ist noch nicht wirklich die Zeit reif, hier für längere Zeit zu bleiben. Ein paar Tage werden reichen. Und schöne Gespräche, Begegnungen, die hatte ich ja schon. Über das Sein, über das Gewahrsein, über das Bei-sich-Sein. Was ich allerdings bemerkte in der Stille, ist, dass das Gegenstück zum äußeren Lärm der innere Lärm des Denkens ist. Man hört die Gedanken ganz genau, die ständig um einen rum kreisen. Meist sind es negative Gedanken. Das Gegenstück zur äußeren Stille ist aber auch die innere Stille jenseits der Gedanken, wenn man sie denn findet. Und so ein Aufenthalt ist sicher eine gute Übung, sich dessen bewusst zu sein, oder ich möchte es in meinen Worten formulieren, der Beobachter seiner Gedanken zu werden. Ja, das Gegenstück zur äußeren Stille. Also ganz ruhig mit sich zu sein. Und das geht manchmal wirklich schwer, wenn du zu Hause sitzt und nun mal Umgebungsgeräusche hast, Straßenlärm, Fluglärm, Mitbewohner, Nachbarn, Kinder oder Partner. Trotzdem kam der Zeitpunkt der Abreise. Für mich war zu diesem Zeitpunkt aber auch eines klar, denn oft erkennt man erst am Ende eines Weges, warum man ihn gegangen ist. Und ich möchte an dieser Stelle nicht ausgeschlossen haben, nicht wieder zurückzukommen. Vielleicht, irgendwann, eines Tages, werde ich nochmal in einen Tempel in Frankreich, Spanien oder sonst irgendwo auf der Welt sicher meinen Rückzugsort zu finden, um meine innere Ruhe zu entdecken jenseits aller Gedanken und dem Lärm im Außen. Aber jetzt stehen erstmal 12 Stunden Autofahrt an. 12 Stunden, die ich aber auch wirklich durchgefahren bin, mit kleinen Pausen und dann froh war, zu Hause anzukommen. Und während dieser Autofahrt ist mir noch eins klar geworden. Dieter Lange sagte einmal, es gibt diese 7 Jahresschritte. Und tatsächlich, es stimmt. Ich bin 35. Und alle 7 Jahre gibt es grundlegende, einschneidende Veränderungen bei mir. Dieser Podcast hier berichtet über die einschlägigsten Erfahrungen, nach denen, die zuletzt genau vor 7 Jahren passiert sind. Wieder eine Erkenntnis, die mich ein Stück näher anbringt. an den Weg zu mir selbst, zu meinem Herzen, zu meinem vollkommenen Sein, zu meinem Ich.